Ich möchte noch ganz kurz beten, bevor ich anfange. Wir können sitzen bleiben. Ja, Herr Jesus, ich möchte dir jetzt danken, dass wir dich jetzt einfach im Mittelpunkt auch sehen wollen. Es soll einzig und allein um dich gehen, Herr Jesus, um dich groß zu machen. Nicht uns, sondern dir, Herr Jesus, gebührt alle Ehre. Und da schenk du einfach Kraft und Gnade jetzt dafür. Hab du Dank und öffne du unsere Herzen. Amen. Ja, ich hoffe, dass meine Stimme nicht versagt. Entschuldigt, wenn sie ab und zu mal zwischendrin versagt. Ich bin noch gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Ja, die Naturwissenschaften, liebe Geschwister, bringen immer wieder neue Erkenntnisse hervor, sodass der Mensch des 21. Jahrhunderts viel aufgeklärter ist als alle seine Vorfahren. Und doch gibt es viele Menschen, die Angst haben davor, dass ihnen zum Beispiel eine schwarze Katze vors Auto läuft oder dass sie Angst haben vor dem Freitag, den 13. oder auch in bestimmten Situationen, das sehe ich bei mir auch im Geschäft immer wieder, dass sie dreimal auf Holz klopfen, weil sie Angst haben, dass sonst vielleicht ein Unglück geschieht. Warum ist das so? Schlagen wir doch mal, oder ihr braucht es nicht aufschlagen, ich habe die Bibelstellen hier, ich habe eine ganze Reihe von Bibelstellen, sage ich jetzt mal, deswegen zeige ich sie hier am besten auf, sonst wird die Zeit doch etwas knapp. Da heißt es im Psalm 53, Vers 2 bis 6, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Sie handeln verderblich und begehen abscheulichen Frevel. Da ist keiner, der Gutes tue. Gott schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Haben denn die Übeltäter keine Einsicht, die mein Volk verschlingen, als essen sie Brot? Gott rufen sie nicht an. Dann aber überfällt sie Furcht, wo nichts zu fürchten ist. Denn Gott zerstreut die Gebeine deiner Belagerer. Du machst, dass sie zu Schanden, denn Gott hat sie verworfen. Die Furcht vor Gott, liebe Geschwister, hat unser Volk schon lange verloren. Und ein Volk, das die Gottesfurcht verloren hat, kann auf Dauer nicht bestehen. Das können wir in Gottes Wort ganz klar und deutlich sehen. Etwas ganz anderes aber ist es, wenn wir als Christ in der Gemeinschaft mit Gott lässig werden. Denn wenn wir in der Gemeinschaft mit Gott lässig werden, passiert Folgendes. Wir verlieren die Furcht vor Gott. Und wenn der Christ seine Furcht vor Gott verliert, so verhärtet er sein Herz und verliert letztendlich die lebendige Beziehung zu Gott. Mein Thema von heute Morgen lautet die Furcht Gottes. In 1. Timotheus 4, Vers 7 und 8 lesen wir, die unheiligen Altweiberlegenden aber weise ab, dagegen übe dich in der Gottesfurcht, denn die leibliche Übung ist zu wenigen Nütze. Die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Und wenn wir den Vers 9, den habe ich jetzt hier nicht abgebildet, weiterlesen, dann wird das Ganze nochmal unterstrichen. Da heißt es nämlich, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert. Paulus unterstreicht das hier nochmal ganz deutlich und zwar in Bezug auf die Gottesfurcht. Ich möchte heute mal meine Predigt in drei Punkte einteilen. Was versteht man eigentlich unter Gottesfurcht? Warum sollen wir Gott fürchten? Und wie kann man überhaupt Gottesfurcht üben? Zunächst einmal, was versteht man unter Gottesfurcht? Und dass man heute so wenig über Gottesfurcht hört, liegt vielleicht auch daran, dass solche Begriffe wie Gottesfurcht oder Gottseligkeit, Gericht und so weiter heute einfach nicht mehr modern sind, in vielen Gemeinden und in vielen Kirchen. Früher zu der Zeit der Erweckungsprediger hatten Menschen noch Angst vor Gericht und Hölle. Heute aber haben die Pfarrer und Prediger Angst, von Gericht und Hölle zu predigen. Man passt sich viel lieber an und versucht Menschen mit irgendwelchen Programmen und musikalischen Darbietungen mit Anspielungen untermalt und einer Ich-Beweihräucherung zu gewinnen. Anstatt sie auf den Weg der Gottesfurcht zu führen, predigt man ein Wohlfühlevangelium, in welcher der Mensch im Mittelpunkt ist, anstatt wirklich Gott groß vor Augen zu malen. Das im Neuen Testament im 1. Timotheusbrief mehrfach verwendete Wort für Gottesfurcht lautet Eusebia und bedeutet so viel wie rechte Verehrung, rechte Ehrfurcht. Und in ihm steckt das Tätigkeitswort Sebomai, das übersetzt werden kann, vor etwas in Scheu zurücktreten, etwas verehren oder ehrfürchtig leben. Und man findet diesen Begriff Gottesfurcht 24 Mal in der Schrift, je nach Übersetzung. Furcht oder Furcht des Herrn ca. 200 Mal und viele stehen damit in Verbindung zu Gott. Und der Begriff Gottesfurcht wird in vielen Bibelübersetzungen mit Gottseligkeit übersetzt und damit folgen sie letztendlich auch der Lutherbibel. Aber ich finde, dieser Begriff Gottseligkeit ist heute zumindest etwas irreführend. Er lässt doch eher an irgendwelche glückseligen Gefühle in Beziehung mit Gott denken, die zweifelsohne auch da sind. Tatsächlich aber steht hier jedoch ein Begriff, der am besten mit Gottesfurcht übersetzt werden kann, wie es zum Beispiel auch die Schlachterbibel tut. Auf den ersten Blick aber passt Gottesfurcht und Furcht Gottes überhaupt gar nicht zu einer Beziehung als Kinder Gottes zu ihrem Vater. Andererseits aber begegnet er uns an so vielen Stellen in der Bibel als ein grundlegendes Kennzeichen eines wahren Christen. So kann man sich unwillkürlich fragen, hat Gottesfurcht etwas mit Angst zu tun? Ist Angst etwas anderes wie Furcht? Müssen wir Gott fürchten, wenn er doch gnädig ist? Ja, widerspricht sich das nicht? Lasst mich ja mal ein paar Bibelstellen aufzeigen, was ich damit meine. Psalm 33, Vers 18 heißt zum Beispiel: Siehe, das Auge des Herrn achtet auf die, welche ihn fürchten, die auf seine Gnade harren. Hier finden wir beides, verbunden mit einer Verheißung, sowohl Gott zu fürchten und gleichzeitig auf seine Gnade zu harren, was so viel heißt, auf ihn zu warten. Ein weiteres Beispiel, nachdem Mose zum Beispiel das Volk die 10 Gebote verkündigt hatte, hieß es in 2. Mose 20, Vers 18, und das ganze Volk nahm das Donnern und den rauchenden Berg, die Flammen war und den Schall der Schofarhöhner und den rauchenden Berg. Als nun das Volk dieses wahrnahm, zitterte es und stand von ferne. Und es sprach zu Mose, rede du mit uns, wir wollen hören, aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Und dann lesen wir in Vers 20, Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen, und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen seid, damit ihr nicht sündigt. Und auch hier sehen wir beides. Mose sagt hier mit anderen Worten, habt keine Angst, wohl aber sollt ihr Gott fürchten. Gott fürchten, ohne sich vor ihm zu fürchten, kann das überhaupt gehen? Psalm 2, Vers 11 fordert uns auf, dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Und in Lukas 1, Vers 74 lesen wir, wie Zacharias sich darüber freut, dass wir gerettet aus der Hand unserer Feinde ohne Furcht ihm dienen dürfen. Ja, wie sollen wir das verstehen? Während Psalm 2, Vers 11 von Gottesfurcht spricht, spricht Zacharias, dass wir dem Herrn ohne Angst dienen dürfen. Denn kein Vater möchte ja, dass sein Kind Angst vor ihm hat. In 1. Petrus 1,17 liest man, und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach eines jeden Werk, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Gott möchte als Vater geliebt werden und in Ehrfurcht begegnet werden. Ein weiteres Beispiel finden wir in Epheser 5, Vers 33, dort sagt uns Paulus, doch auch ihr, ein jeder von euch, liebe seine Frau wie sich selbst, Die Frau aber, dass sie den Mann fürchte. Auch hier wird deutlich, dass das Wort, wo das Wort Furcht vorkommt, das niemals gemeint sein kann, dass Gott von der Frau verlangt, dass sie den Mann fürchten soll. Sie soll vielmehr anerkennen, dass sie in der Schöpfungsordnung Gottes ihren Mann eben als Autorität über sich hat. Auch Römer 13, Vers 7 heißt es, gebt allen, was ihnen gebührt, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt, macht deutlich, dass nicht Angst gemeint sein kann, sondern Anerkennung und Achtung gegenüber einer Person, die über mir steht. Denn Gottesfurcht, liebe Geschwister, ist etwas anderes wie Angst. Grundsätzlich kann man also sagen, dass alle Passagen in der Schrift, in welchen aufgerufen wird, sich nicht zu fürchten, diese können auch mit keine Angst zu haben übersetzt werden. Angst, liebe Geschwister, ist mangelndes Gottvertrauen. Wie komme ich darauf? Schlagt doch einmal, oder ihr braucht es nicht aufschlagen, ich habe es hier abgebildet, ich hoffe, dass man es einigermaßen lesen kann. Schlagt doch einmal, oder Markus 4, Vers 37 bis 41. Ich lese es jetzt nicht vor, der Zeit halber. Da waren die Jünger nämlich auf dem See Genezareth, als plötzlich ein Sturm aufzog. Und die Wellen, die wurden höher und höher und füllten das langsam das Boot. Und der Herr Jesus selbst lag hinten auf einem Kissen und schlief. Ich habe mir öfters gedacht, was für ein Schlaf, den hätte ich manchmal auch gerne. Er lag bei so einem Sturm auf dem Kissen und konnte schlafen. Nun, die Jünger weckten ihn in großer Angst auf. Und ich finde hier diese Antwort vom Herr Jesus so wunderbar. Er sagt dort, was seid ihr so furchtsam? Mit anderen Worten, was habt ihr denn so Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Nochmal eine Szene auf dem See Genezareth. Da sagte der Herr Jesus dem sinkenden Petrus, welcher Angst um sein Leben hatte, und die Angst und die Hand streckte er nach dem Petrus auf und sagte, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Von Angst und nicht von Gottesfurcht spricht nämlich auch Johannes, wenn er in 1. Johannes 4, Vers 18 sagt, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. So kann man also sagen, dass Angst, die nichts mit dieser positiven Gottesfurcht zu tun hat, nicht nur hinderlich und verstörend ist, sondern dass sie letztendlich auch ein Zeichen dafür ist, dass wir den Zusagen des Herrn nicht richtig vertrauen. Wenn der Herr uns in den Stürmen des Alltags sagt, fürchtet euch nicht, so sollen wir dem Herrn vertrauen, also im Leben keine Angst haben. Seine Verheißungen stehen und sind absolut wahrhaftig. Gut, das ist leichter gesagt als getan, aber in der Praxis ist es doch oft so, dass wir kläglich scheitern. Lasst mich das mal an einem kurzen Beispiel verdeutlichen. Da balanciert ein Artist auf einem ganz dünnen Seil in schwindelerregender Höhe. Alle seine Bewegungen sind so perfekt und so sicher. Er läuft auf dem Seil zu sich, als hätte er festen Boden unter den Füßen und das Publikum ist total begeistert. Nun ruft der Artist den Zuschauern zu, traut ihr mir zu, dass ich eine Schubkarre von dem einen Seilende zum anderen schiebe? Und die Zuschauer, die rufen alle aus einem Mund, ja. Und tatsächlich verbringt er dieses Schauspiel völlig problemlos. Wieder jubeln und klatschen die Zuschauer voller Begeisterung. Und da fragt der Artist vom Seil herab, ihr vertraut mir, gell? Und die Zuschauer rufen wieder alle aus einem Mund, ja. Und der Artist fragt dann daraufhin, wer von euch setzt sich nun in diese Schubkarre hinein, sodass ich ihn oder sie über das Seil schieben kann? Und plötzlich, ihr ahnt es, ist alles totenstill. Niemand ist mehr zu hören. Alle haben Angst. Niemand vertraut ihm wirklich. Und genau so, liebe Geschwister, verhält es sich auch mit unserem Gottvertrauen. Wenn der Herr uns was in seinem Wort zusagt, dann sind wir dabei, ganz schnell dem zuzustimmen. Aber wenn es dann wirklich auf Gottvertrauen ankommt, dann hört man wie von der jubelnden Masse plötzlich nichts mehr. Und dieses Problem kennen wir doch alle. Wir haben es aber nicht mit den Zusagen eines Menschen hier zu tun, sondern wir haben es mit den Zusagen dessen zu tun, welcher alles in seinen Händen hält. Haben wir doch daher keine Angst und vertrauen wir doch seinen Zusagen und reduzieren Gottes Größe nicht auf unsere begrenzten Möglichkeiten herunter. Er steht zu seinen Zusagen. So sagt David auch im Psalm 56, Vers 4 bis 5, an dem Tag, da ich mich fürchte, vertraue ich auf dich. In Gott werde ich rühmen, sein Wort. Auf Gott vertraue ich. Ich werde mich nicht fürchten. Was soll das Fleisch mir tun? Eine weitere gängige Definition von Gottesfurcht aber lautet so: Gottesfurcht bedeutet nicht Angst vor Gott zu haben, sondern Angst zu haben, etwas zu tun, was Gott nicht gefällt. Was meine ich damit? Wenn meine Frau zum Beispiel einen Besuch erwartet und einen Kuchen backt, so hat sie oft Angst, dass der Kuchen nicht gelingt. Sie hat jetzt aber nicht Angst vor dem Besuch, sondern sie hat Angst, dass der Kuchen nicht gelingt und der Besuch enttäuscht wird. Und genauso ist es auch mit der Gottesfurcht. Wenn du den Herr Jesus liebst, so fürchtest du ihn, zu ihm enttäuschen. Und das nicht, weil du jetzt Angst vor ihm hast, sondern weil du ihn lieb hast, weil du ihn im Allen gefallen willst, weil du weißt, wie er dich geliebt hat, als er für dich starb. Ein weiteres: Gottesfurcht hat man, wenn man Gott vertraut. Früher hat man öfters über einen gläubigen Menschen gehört, dass über ihn gesagt worden ist, das ist ein gottesfürchtiger Mensch. Und damit hat man ja auch nicht gemeint, dass dieser Mensch Angst vor Gott hat, sondern dass er letztendlich Gott vertraut. Und diese Aussage ist wahr. Schlagen wir doch einmal, oder beziehungsweise, ich brauche es nicht aufschlagen, ich habe es jetzt hier stehen. 1. Mose 22, Vers 10 bis 12 heißt es: Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Und da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du seinen einzig Sohn nicht verschont hast um meinen Willen. Und danach lesen wir, in Hebräer 11, Vers 17 wird genau diese Situation wird aufgenommen. Da heißt es in Vers 17: Durch Glauben brachte Abraham dem Isaak dar, als er geprüft wurde, und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißung empfangen hatte. Zudem gesagt worden war: In Isaak soll dir ein Same berufen werde. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wiedererhielt. Abraham hatte jetzt nicht Angst vor Gott, sondern er vertraute seinen Zusagen bedingungslos, selbst da, wo es überhaupt rein menschlich gesehen nichts mehr zu hoffen gab. Wenn wir Gott vertrauen, gerade auch in schwierigen Situationen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass wir Gott fürchten. Gottesfurcht bedeutet weiterhin, das Böse zu hassen. Da lesen wir in Sprüche 8, Vers 13: Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Und ich sage jetzt mal so, das heißt jetzt nicht, dass wir den Sünder hassen, sondern dass wir die Sünde hassen. Und vor allen Dingen nicht nur bei unserem Nächsten, sondern dass wir den Maßstab bei uns als erstes anlegen. Ich fasse mal Punkt 1 zusammen. Was ist eigentlich Gottesfurcht? Gottesfurcht für uns als Christen hat nichts mit Angst zu tun. Angst hat man vor etwas Furchtbarem. Gottesfurcht aber hat man durch das demütige Wissen, dass Gott es ist, welcher alles in seinen Händen hält. Dass er es ist, welchem wir alles zu verdanken haben. Angst treibt uns weg von Gott, aber Gottesfurcht treibt uns hin zu Gott. Ohne Gottesfurcht, behaupte ich jetzt mal, können wir Jesus gar nicht erkennen, noch mit ihm Gemeinschaft haben, tiefere. Darum sagt auch Salomon in Sprüche 1, Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Erkenntnis Anfang. Je mehr Christus, liebe Geschwister, in uns Gestalt gewinnt und wir seinen Zusagen vertrauen, umso weniger wird auch nicht die Angst, sondern die Gottesfurcht unser Leben bestimmen. Und der Umkehrschluss Zu dieser Aussage beschrieb Peter Hane einmal treffend, indem er sagte, je weniger Gottesfurcht, desto mehr Heidenangst. Und das führt mich zu Punkt 2. Warum sollen wir denn Gott fürchten? Zunächst einmal, weil der Herr Jesus selbst in der Furcht des Herrn gelebt hat. In Jesaja 11, Vers 1 heißt es, und ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihn wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und sein Wohlgefallen wird sein an der Furcht des Herrn. Der Herr Jesus selbst hat es uns vorgelebt. Er hatte Wohlgefallen an der Furcht des Herrn. Er lebte hier unter uns Menschen in Demut und im Bewusstsein, dass nicht er, sondern der Vater seine Kraft ist. Er tat nie etwas aus sich selbst, sondern er tat immer das, was er vom Vater gehört hat. Und so sollen auch wir lernen, in dieser Abhängigkeit von unserem Herrn zu leben. Ein weiteres: Wir sollen Gott fürchten, weil Gott absolut heilig ist. Der Herr Jesus sagte einmal in Johannes 13, Vers 13, ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Und in verschiedenen Stellen in der Bibel, speziell in Johannes 15, Vers 14, nennt uns der Herr Jesus seine Freunde. Und auch Abraham wird Freund Gottes genannt. Und daraus dürfen wir wohl schließen, dass sowohl Gott als auch der Herr Jesus uns als seine Freunde betrachtet. Gleichzeitig aber bleibt er jedoch unser Herr. Und es erscheint mir äußerst fragwürdig, ob wir daraus schließen dürfen, dass wir ihn ebenso als unseren Freund betrachten dürfen oder ihn gar so nennen dürfen. Tatsache jedenfalls ist, ich habe keine einzige Bibelstelle in der Bibel gefunden, wo die Jünger des Herrn Jesus jemals Jesus als Freund oder Bruder bezeichnet haben. Und manche Lieder, wie das bekannte Lied, welch ein Freund ist unser Jesus, drücken das wohl aus, das war bestimmt gut gemeint. Aber es bleibt die Frage, ist das wirklich so, wie sich der Herr das vorgestellt hat? Denn wenn wir Jesus als Freund oder als Bruder bezeichnen, so ziehen wir den Herrn Jesus letztendlich auf unsere Stufe ja herunter. Nein, der Herr Jesus ist nicht dein Freund oder sonst irgendwer, welchem man lässig begegnen kann. Nein, er ist heilig. Er ist dein Meister und dein Herr, der dich als verlorenen Sünder durch sein Blut erkauft hat. Und das dürfen wir nie vergessen. Schauen wir doch mal die Reaktion der Menschen an, welche der Heiligkeit Gottes begegneten. Da lesen wir, als Gott zu Mose sprach, heißt es, da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott so anzuschauen. Von Hesekiel heißt es, als er die Erscheinung der Herrlichkeit sah, sagte er in Hesekiel 1,28, als ich sie sah, fiel ich auf mein Angesicht. Von Daniel heißt es, als er mit mir redete, sank ich ohnmächtig zur Erde auf mein Angesicht. Von Jesaja lesen wir, da rief ich aus, wehe mir, ich bin verloren, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Und nun habe ich den König, den Herrn der Herrscharen, mit meinen Augen gesehen. Und schließlich Johannes in der Offenbarung, als er den Herr Jesus sah, da heißt es, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Alle Gottesbegegnungen haben letztendlich eines gemeinsam. Wer vor Gott steht, der ist erschrocken von seiner Niedrigkeit, von seiner Sündhaftigkeit und ist überwältigt von seiner Heiligkeit, Gerechtigkeit und Gnade. Und darum, liebe Geschwister, sollen wir Christen in einem gesunden Spannungsverhältnis leben zwischen einem ehrfürchtigen Staunen über Gottes Herrlichkeit und Heiligkeit einerseits und einem kindlichen Vertrauen zu unserem himmlischen Vater andererseits. Ohne diese Spannung, liebe Geschwister, gleitet unser Glaube sehr schnell zur Kumpelhaftigkeit ab. Und diese Kameradschaftlichkeit finden wir nirgends, aber auch wirklich nirgends in der Bibel. Dort wird Gott immer in gebührender Achtung und Ehre entgegengebracht. Und ich frage mich, wie können wir sonst eine derartig großige Nachricht von Jesus Christus erfassen, wenn wir nicht zuvor die Gottesfurcht richtig begreifen? Denn ohne tiefste Ehrfurcht vor Gott, Staunen, Schrecken, Ergebenheit und Achtung vor einem ganz und gar heiligen, rechtschaffenen und gerechten Schöpfer, können wir da wirklich einschätzen, was Jesus Christus, der Sohn Gottes, für uns am Kreuz auf Golgatha wirklich getan hat? Ein weiteres. Wir sollen Gott fürchten, weil damit wunderbare Verheißungen verbunden sind. Ihr müsst mal eine Konkordanz aufschlagen und die Begriffe Gottesfurcht oder Furcht Gottes oder Furcht, die in Verbindung mit Gott stehen, anschauen und ihr werdet staunen, mit wie viel Verheißungen das Ganze damit verbunden ist. Und lasst mich nur mal drei Stück herausgreifen. Psalm 25, 14, da heißt es, das Geheimnis des Herrn ist für die, die ihn fürchten und seinen Bund, um ihn denselben kundzutun. Das Geheimnis, liebe Geschwister, ist also für die, die den Herrn fürchten. Und aus dem Vers geht auch hervor, dass Gott seine Gedanken und das Geheimnis seine Wege nicht allen seinen Kindern mitteilt und gewährt auch nicht allen seinen Kindern diese Innigkeit, sage ich mal, der Gemeinschaft mit ihm und erst recht nicht der Welt natürlich. Und jedes Gott steht im Prinzip in der gleichen Gnade, genießt dasselbe Leben, dieselbe Beziehung und Gunst, aber auf keinen Fall genießen alle die gleiche Innigkeit der Gemeinschaft mit ihm. Um die Gedanken Gottes zu kennen, ist eines nötig. Und da muss man auch kein Prediger sein, da muss man auch keinen auffälligen Dienst in der Gemeinde machen und da muss ich auch keine Bibelschule besucht haben und auch nicht eine hervorragende gelehrte Kenntnis in der Schrift haben, sondern eine innige Beziehung, ein Sehnen nach dieser lebendigen Beziehung mit unserem Herrn Jesus. Und in unserem Liederbuch gibt es eines meiner Lieblingslieder, welches aus Psalm 42, Vers 2 abgeleitet ist und welches sehr schön zum Ausdruck, das Ganze schön zum Ausdruck bringt. Da heißt es, wie ein Hirsch lechzt nach frischen Wasserbächen, so lechzt meine Seele, o Gott, nach dir. Frage dich mal selber, hast du ein Sehnen nach diesem lebendigen Gott, welches über allem anderen steht? Eine zweites, Psalm 34, Vers 10, dort heißt es, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn keinen Mangel haben, die ihn fürchten. Welch eine Verheißung, habe ich mir gedacht. Keinen Mangel haben, die ihn fürchten. Vielleicht schenkt er jene, die ihn fürchten, keinen Überfluss. Aber sie mit dem Nötigen oder Nötigsten zu versehen, zwingt ihn letztendlich, seine Verheißungen auch einzuhalten. Und ich bin mir sicher, er wird sein Wort nicht zurückziehen. Gar manche Wünsche, welche wir haben, mögen unerfüllt bleiben, aber wirklichen Mangel wird der Herr verhüten. Und an der Stelle will ich auch eins sagen. Wir sind heute so auf Sicherheit aus. Alles soll gut laufen, am besten so, wie wir uns das vorstellen. Aber wir haben in der Schrift keine Zusage, dass wir alle unsere Wünsche erfüllt bekommen. Dass wir immer gesund bleiben und immer alles im Alltag nach unseren Wünschen klappt. Aber wir haben die Verheißung, dass wir Erfüllung in ihm haben dürfen. Dass wir in ihm vollkommen erfüllt sein dürfen. Die Verheißung haben wir. Und kurz noch die dritte Verheißung, da heißt es, nahe, in Psalm 145, 18 und 19, nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Er tut das Verlangen derer, die ihn fürchten. Ihr Schreien hört er und rettet sie. Der, welcher Gott in Wahrheit anruft, das heißt, der es wirklich von Herzen ernst meint und ihm vertraut, haben wir die Verheißung, dem wird er nahe sein. Denn sein ganzes Sinnen geht ja auf das, was ihm wohlgefällt. Hier geht es nicht um eigene Wünsche. Nein, hier geht es um Rettung in Not, um den Wunsch, ihm nahe zu sein, Gemeinschaft mit ihm einfach zu haben. Und die Gott fürchten, die sehnen sich nach dem, was letztendlich nur Gott geben kann. Und darum wird ja auch alle ihre Begehren erfüllen. Entschuldigung. Bei all dem Wunderbaren, was Gottesfurcht mit sich bringt, dürfen wir auch Folgendes nicht vergessen. Wir sollen Gott fürchten, weil es zur Warnung ist. Ja, es gibt eine ernsthafte Seite der Gottesfurcht, denn Gott ist nicht nur Retter, sondern auch Richter. So lesen wir in Matthäus 25, Vers 41. So wird er einmal zu denen sagen, welche sich geweigert haben zu glauben. Dann wird er auch denen zu linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer und dem Teufel und seinen Engel bereitet ist. Und dann lesen wir in Vers 46, und sie werden die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Hier warnt Gott die Welt. Aber Gott warnt auch die Seinen. Und nicht, dass wir als Christen jetzt letztendlich unser Heil verlieren können, das steht felsenfest. Aber dass Gott Sünde hasst und in unserem Leben sofort strafen kann, zeigt dieses folgende und warnende Beispiel aus Apostelgeschichte 5, 1 bis 11. Der Zeit halber lese ich das jetzt nicht vor. Ich zeige es wieder hier an. Ihr kennt alle die Geschichte mit Ananias und Sapphira, als er ein Stück von dem Kaufpreis beiseite tat. Und er hat Gott belogen und er fiel zu seinen Füßen nieder wie tot. Und das Gleiche geschah dann kurze Zeit später mit seiner Frau. Und dann heißt es, und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dies hörten. Und das zeigt uns doch in erschreckender Weise, wie Gott Sünde letztendlich sieht. Er hasst Sünde, weil er absolut heilig ist, duldet er keinerlei Sünde. Wenn Gott aber mit jedem so verfahren würde, befürchte ich, wären unsere Gemeinden leer. Und daher können wir Gott letztendlich nur danken, dass er mit uns nicht so handelt, wie wir es verdient haben. Und Psalm 103, Vers 10 drückt das sehr schön aus. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Gnade ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Es ist allein Gottes unverdiente Gnade, für welchen wir Gott jeden Tag loben und preisen sollten. Und schließlich, wir sollen Gott fürchten, weil er uns dazu auffordert. In Philipper 2, Vers 12 heißt es, daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Abwesenheit, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer eigenes Heil mit Furcht und Zittern. Nun, hier fordert uns Gott nicht nur auf, ihn zu fürchten, sondern er nennt uns auch gleich den Grund noch dazu. Da lesen wir nämlich weiter. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Wir sollen Gott fürchten, weil wir wissen, dass wir nicht einmal das gute Wollen in uns selber erzeugen können, geschweige das denn auch irgendwo zu tun. Das macht uns demütig, liebe Geschwister, und bewirkt Gottesfurcht. Alles Gute, was wir bewirken, ist nicht unser Werk. Nein, es ist Gottes Werk und wir sind vollkommen abhängig von ihm. Und auch in 1. Petrus 1, Vers 17 bis 19 heißt es, fordert uns Petrus auf. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach eines jeden Werk, so wandelt die Zeit eure Fremdlingscheid in Furcht. Und auch hier gibt es wieder einen Grund. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Und das zeigt uns wiederum unsere völlige Abhängigkeit von ihm. Wir sollen Gott fürchten, weil sein kostbares Blut uns losgekauft hat. Ohne ihn wären wir nicht in der Lage, überhaupt ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Und das führt mich noch kurz zu Punkt 3. Wie kann ich mich denn in der Gottesfurcht üben? Wir lesen, da heißt es nämlich, die unheiligen Altweiberlegenden aber weise ab, dagegen übe dich in der Gottesfurcht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn Gott uns etwas in seinem Wort als Gebot weitergibt, so stimmen wir da freimütig zu. Und aber was ich mich dann immer wieder frage, ja, Herr, aber wie funktioniert das? Ich will das, aber wie kann ich das praktisch umsetzen? Zunächst einmal sagt uns ja, ich bin jetzt hier falsch. Zunächst einmal sagt uns Petrus in 2. Petrus 1, Vers 3, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zum Wandel in der Gottesfurcht dient, durch die er geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Gotteskraft. Wir haben alle Voraussetzungen geschenkt bekommen, und zwar ohne unser Zutun, sondern durch das Erkennen unseres Herrn. Jetzt ist es aber doch oft so, dass wir im Alltag so oft eingenommen sind, ja so träge sind und bequem sind und oft gar nicht willig sind, sein Wort umzusetzen. Kennt ihr das? Ich gucke mal, dass ich hier wieder hier auf der Reihe bin. Daher brauchen wir einen willigen Geist. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, liebe Geschwister, dass Gottes Wort zu allen Lebenslagen was zu sagen hat. Denn dieses Problem, das kennen nicht nur wir, sondern das kannten auch Menschen aus der Bibel. Allen voran David. David sagte im Psalm 51, Vers 14, schaffe in mir einen willigen Geist. Wir dürfen Gott also auch um einen willigen Geist bitten. Und hier ist jetzt nicht der Geist Gottes gemeint, der ist immer willig. Hier geht es um unseren Geist. Und wenn du keinen willigen Geist hast, so hast du keinen inneren Frieden. Denn dein Leben wird noch von deinem alten Ich bestimmt, welches bestimmt, wie der Tag zu laufen hat. Und es ist frustrierend immer wieder, wenn ich abends den Tag Revue passieren lasse und feststellen muss, dass sich letztendlich alles nur um mich gedreht hat, um die eigenen Bedürfnisse, um das eigene Wohlergehen. Aber in solchen Momenten wird mir dann auch immer wieder klar, ich brauche dich, Gott, ich brauche dich. Richard J. Foster sagte daher auch mal treffend, unsere Besessenheit, dass alles so laufen soll, wie wir uns das vorstellen, ist eine der größten Knechtschaft der menschlichen Gesellschaft heute. Denn wenn wir nur wollen, was wir selbst wollen, dann werden wir Knechte der Sünde und haben keine Gottesfurcht. Und wenn wir den Herrn bitten, schenke mir einen willigen Geist, ich will willig sein, dann muss uns aber auch klar sein, dass wir in uns dieses Willigsein gar nicht selber erzeugen können. Nein, auch das ist ein Geschenk. Wenn du einen willigen Geist zu Gott flehst, so erhört Gott dieses Gebet. Und ich denke, das ist die Folge von dessen, was Paulus uns hier in Philipper 2, Vers 12 und 13 sagt. Bewirkt euer eigenes Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Ein Mensch mit einem willigen Geist ist sich seiner Sündhaftigkeit vollkommen bewusst. Er weiß, dass alles, was er tut, selbst das vermeintlich Gute, das er tut, ja auch immer irgendwo eine kleine Spur noch von Eigenwille, Geltungsbedürfnis oder dergleichen dabei ist. Ein Puritaner sagte da einmal treffend, ich kann nicht einmal beten, ohne zu sündigen. Ich muss oft über meine Buße tun und selbst meine Tränen müssen mit dem Blut des Erlösers gewaschen werden. Ein Mensch mit einem willigen Geist sucht allezeit die Gemeinschaft mit seinem Herrn. Er sehnt sich nach inniger Gemeinschaft mit ihm, weil er weiß, dass er letztendlich alles ihm zu verdanken hat. Ein Mensch mit einem willigen Geist ist sich der Abhängigkeit von seinem Herrn vollkommen bewusst. Er möchte so lernen zu denken, wie der Herr denkt. Im Prinzip ist es ja eigentlich das, was Johannes der Täufer auch sagte. Ich muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Mit anderen Worten, ich muss so klein werden als möglich, um Christus so groß als möglich in mir werden zu lassen. Wenn du dich also in der Gottesfurcht üben willst, so musst du um einen willigen Geist bitten. Du kannst dich in der Gottesfurcht üben, indem du sein Wort liest und die Worte in deinem Herzen bewahrst. Wir lesen in 5. Mose 17, Vers 19. Und dieses soll bei ihm sein und er soll darin lesen alle Tage seines Lebens, damit er lernt, den Herrn seinem Gott zu fürchten, damit er alle Worte dieses Gesetzes und diese Satzungen bewahrt und sie tut. Und durch das aufmerksame Lesen in seinem Wort lernen wir auch Gott zu fürchten, lesen wir hier. Wenn wir das natürlich nur kurz am Morgen mal für 5 Minuten machen und dann war es das dann für den Tag, brauchen wir uns auch nicht zu wundern, dass wir von seiner Gegenwart im Alltag gar nichts erfahren werden. Nein, wir sollen begierig sein nach seinem Wort. Wir sollen das Wort Gottes in unserem Herzen bewegen, darüber nachsinnen und mit Gott darüber reden im Alltag, egal wo wir sind, beim Spazierengehen oder so, einfach mit ihm reden. Und so lernen wir in seiner Heiligkeit mehr und mehr ihn kennen und fürchten. Und in Sprüche 2, Vers 3 bis 5 erfahren wir, wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Nur wenn das Wort Gottes in unseren Herzen ist, nur wenn es ein Teil unseres Herzens wird, werden wir die Furcht des Herrn verstehen. Und wenn wir von daher nicht den tiefsten Respekt haben vor dem Allerhöchsten, dann ist jedes Wissen der Schrift letztendlich nur Kopfwissen. Wenn wir es nicht in unserem Herzen bewahren, anstatt in unserem Kopf, wird es keine Frucht bringen und letztendlich nur zu Stolz führen. Und letztlich, Gottes Furcht entsteht durch Vergebung. In Psalm 130, Vers 3 heißt es, wenn du, o Herr, Sünden anrechnest, wer kann bestehen, aber bei dir ist Vergebung, damit man dich fürchte. So lasst mich zum Schluss einfach nochmal Gottesfurcht zusammenfassen. Gottesfurcht, liebe Geschwister, heißt nicht Angst vor Gott zu haben, sondern sie ist letztendlich eine zusammengesetzte Haltung. Sie ist die Verbindung von Furcht und von Liebe und Hochachtung. Und sie treibt uns nicht ängstlich von Gott weg, sondern sie zieht uns hin zu ihm. Gottesfurcht ist eine scheue Liebe und eine liebende Scheu. Und in dieser zusammengesetzten Haltung entspricht die Gottesfurcht letztendlich dem Wesen Gottes. Er ist gleichzeitig unendliche Majestät und unendliche Gnade. Auf Gottes unendliche Gnade oder Majestät antwortet der Mensch mit Furcht. Auf Gottes Gnade antwortet der Mensch mit Liebe. Luther formulierte das einmal. Luther formulierte das einmal folgendermaßen: Wir sollen Gott fürchten und lieben. Ich schließe die Predigt mit Psalm 86, Vers 11. Dort heißt es: Weise mir, Herr, deinen Weg, damit ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Amen.